Jeder zweite von uns ist chronisch krank. Sprechen wir darüber. In mehreren Podcast-Episoden geht es um das Thema Bluthochdruck. Wir führen Sie durch jede Phase der Erkrankung, damit Sie immer gut informiert sind. Heute zum Thema Bluthochdruck-Therapie. Willkommen bei Chronisch Mensch, einem Podcast von apo.com. In dieser Episode geht es also um die Bluthochdrucktherapie und ich freue mich, dass wieder Professor Dr. Reinhard Fünfstück mit mir am Mikrofon ist. Er ist Hypertensiologe, Nephrologe, Diabetologe und Regionalbeauftragter der Deutschen Hochdruckliga für Thüringen. Hallo Professor Fünfstück.
Grüße Sie auch ganz herzlich.
Professor Fünfstück, wir sprechen diesmal also über die Therapie, also die Behandlungsmöglichkeiten, wenn man an zu hohem Blutdruck leidet. Und diese Therapie ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Von welchen denn?
Bluthochdruck ist eine Erkrankung, die sehr unterschiedliche Ursachen hat. Und wir kennen heute diese Ursachen, kennen auch die Auswirkungen der Erkrankung und wir haben gute Voraussetzungen, das zu behandeln als Vorwort gewissermaßen. Aus eigenen Erfahrungen und auch aus den Mitteilungen der Fachgesellschaften, den sogenannten Leitlinien, werden gute Behandlungsmöglichkeiten empfohlen und vor Einsatz einer medikamentösen Therapie steht immer, wie es in den Leitlinien steht, die Alteration des Lifestyle. Das heißt also die Veränderung des eigenen Verhaltens. Wir hatten ja schon gesprochen, dass Übergewicht eine ganz wichtige Rolle spielt, dass Ernährungsverhalten eine ganz wichtige Rolle spielt und auch die eigene Verantwortung, den Körperzustand einzuschätzen. Das ist bei Patienten mit einer Hypertonie möglich, indem man den Blutdruck misst und anhand des Blutdruckverhaltens auch selbst entscheidet, wie muss ich mein Leben korrigieren mit. Hier spielen körperliche Aktivitäten eine Rolle. Das heißt also, man sollte sich sportlich betätigen, zumindest sollte man bereit sein, etwas zu tun. Das heißt also, man sollte nicht immer nur, wenn man Treppen steigt, wenn man einen Fahrstuhl hat, sollte man lieber die Treppen benutzen als den Fahrstuhl. Man sollte am Tag mindestens 8.000 bis 10.000 Schritte gehen und man sollte auch sehen, ob man Körpergewicht durch ein entsprechendes Ernährungsverhalten reduzieren kann. Wenn ich sage, man sollte also regelmäßig laufen, so will ich eine aktuelle Studie aus Australien anfügen, die gesagt hat, die körperliche Leistungsfähigkeit kann man auch durch entsprechende körperliche Übungen stabilisieren. Da reicht das schon, wenn man einmal am Tag seinen Körper so belastet, dass man also sagt, oh, jetzt habe ich aber wirklich viel getan und schnaufe und man braucht gar nicht kontinuierlich den Körper zu belasten mit. Also die einmalige deutliche Körperbelastung hat in dieser australischen Studie auch schon zu einer Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit geführt und auch zur Stabilisierung der Herzfunktionen mitgeführt.
Und das kann man ja auch schon dadurch erreichen, dass man zum Beispiel einfach mal einmal am Tag im Garten kräftig arbeitet oder im Haushalt was Anstrengendes macht. Das reicht im Prinzip ja schon aus. Und wir reden auch nicht davon, dass man hier jeden Tag Marathon rennt, sondern vielleicht einfach eine halbe Stunde spazieren geht. Aber das eben kontinuierlich.
Genau. Und vielleicht sollte man auch sehen, ob man also vermehrt mit dem Fahrrad fahren kann in der Stadt und nicht im Auto.
Es sei denn, man macht den Wochenendeinkauf, dann ist es ein bisschen schwierig.
Dann muss man das machen mit, ja. Und dann muss man noch hervorheben, dass man also auch natürlich die Begleiterkrankung wie ein Diabetes mellitus beeinflussen muss mit und dass man versuchen sollte, die Stoffwechselsituation deutlich über einen langen Zeitraum zu stabilisieren. Das führt zu einer Besserung der Herz-Kreislauf-Situation, zu einer Besserung der Nierensituation und natürlich auch zu einer Besserung der Hirnfunktion, denn Patienten, die eine Störung der Hirnfunktion haben, insbesondere Ältererschaften mit einer Demenz, die sind natürlich besonders auch gefährdet.
Das also alles ganz wichtig, diese Lebensstiländerungen, bessere Ernährung, mehr Bewegung, ganz klar. Aber davor steht natürlich auch, dass man diesen Schuss vor dem Bug erstmal verstehen muss und für sich auch akzeptieren muss, dass man also auch versteht, was kann passieren, wenn ich das nicht mache. Wie bringen Sie das zum Beispiel Ihren Patienten bei, wenn die hier sitzen und Sie sagen ihnen, das ist die Diagnose und Sie haben Bluthochdruck, Sie haben metabolisches Syndrom, machen Sie was, sonst kann was passieren.
Gut, meinen Patienten versuche ich das natürlich genauso zu erklären, wie ich das jetzt auch gesagt habe, welche Folgen ein hoher Blutdruck hat und was sie tun müssen. Ich sehe aber auch in meiner Tätigkeit, dass es immer schwierig ist, wenn der Patient die Diagnose Bluthochdruck gesagt gekriegt hat. Und wir wissen ja, dass Bluthochdruck als chronische Erkrankung auch schleichend verläuft. Und viele haben sich über Monate oder Jahre auch daran gewöhnt, dass sie sich bei einem Blutdruck von 150 mm Hg systolisch gut fühlen. Und wenn ich dann sage, der Blutdruck ist zu hoch, der muss also behandelt werden mit, dann informiere ich die Patienten natürlich auch, dass sie durch ein Tal zu gehen haben. Denn wenn ich durch Medikamente den Blutdruck gut beeinflussen kann, dann haben sie zunächst erstmal das Gefühl, dass sie sich bei einem normalen Blutdruck schlecht fühlen. Weil sie nämlich einen hohen Blutdruck gewöhnt waren. Und das spielt ja auch die Durchblutung des Gehirns eine wichtige Rolle mit. Und hier ist wirklich der Arzt gefragt, mit dem Patienten kontinuierlich zu sprechen, ihn auf die Umstände aufmerksam zu machen und zu sagen, du musst jetzt aufhören zu rauchen, du musst sportlich aktiv werden, du musst dein Körpergewicht so normalisieren und wir müssen zusammen es schaffen, dass diese Talphase, wo man einen normalen Blutdruck hat, sich schlecht fühlt, dass diese durchschritten wird und dass man dann durch entsprechende Interventionen, Lebensstilinterventionen, aber das ist meistens so, dass man auch medikamentös den Blutdruck beeinflussen muss, dann, dass man aber dem Patienten dann hilft.
Aber wie viel ist schon möglich ohne Medikamente? Also kann man die Krankheit auch schon in den Griff bekommen ohne Medikamente oder gibt es dann immer gleich die Tabletten?
Nein, das hängt auch vom Patienten ab. Also wir sagen, es sollte eine patientenorientierte, individualisierte Therapie erfolgen. Und ich denke, das ist auch ein Erfahrungswert. Wie kann ich also den Patienten, Zugang zum Patienten finden, wenn Veränderungen am Gefäßsystem sind, also sogenannte morphologische Schäden da sind, dann wird es sicher erforderlich sein, dass ich mit Medikamenten nachhelfe und versuche, den Blutdruck zu korrigieren. Aber es gibt eben auch Situationen, zum Beispiel bei einer Nierenarterienstenose, dass durch interventionelle Maßnahmen diese Stenose behindert wird, indem man das Gefäß aufdehnt, wie beim Herzinfarkt auch, oder dass man operativ das macht. Es gibt auch eine Situation, in dem die Nebennieren, die ja auch ein Hormon produzieren, Aldosteron, wenn die vergrößert sind, dann muss dieser Nebennierenprozess beeinflusst werden. Hier gibt es auch Medikamente, aber es kann auch sein, dass bei einem Nebennierentumor eine Operation sein sollte oder bei Patienten, die einen sogenanntes obstruktives Schlafapnoe-Syndrom haben, die brauchen nachts eine Atemunterstützung mit. Das sind Faktoren, die zusätzlich zu dem medikamentösen Konzept bedacht werden müssen von dem Arzt gemeinsam mit dem Patienten, der unter Bluthochdruck leidet.
Das leuchtet mir natürlich völlig ein, dass wenn schon Begleiterkrankungen, Folgeerkrankungen da sind, dass dann auch medikamentös eingegriffen werden muss. Aber wenn jetzt jemand vor Ihnen sitzt, der noch keine offensichtlichen Begleiterkrankungen hat, aber jetzt natürlich von Ihnen sozusagen eine Ansage bekommt und Sie erkennen ja auch an den Patienten dann, ob die willens sind, sich zu ändern, können diese Patienten ihr Leben wieder komplett in den Griff bekommen?
Wenn das ein Patient ist, der motiviert ist, der auch sich selbst mit beeinflussen will, um die Körperfunktion wieder zu normalisieren, dann bin ich zumindest optimistisch, dass das gelingt.
Hatten Sie solche Fälle schon?
Ja, habe ich schon gehabt. Aber ich habe eben auch andere Fälle, wo es mir nicht gelungen ist, ja, und wo ich dann sagen muss, Sie tun nicht genug. Also ich hatte ja Ihnen am Anfang gesagt, die Patienten sollen ihren Blutdruck selbst messen. Das bedeutet aber auch, dass sie das dokumentieren müssen. Und wenn jemand Übergewicht hat, dann sage ich, Sie müssen auch sich auf die Waage stellen. Das können Sie täglich machen. Aber Sie schreiben einmal in der Woche Ihr Gewicht auf und dann sprechen wir darüber. Und ich sage, es hat geholfen oder nicht geholfen. Und wenn es nicht geholfen hat, dann sind natürlich zwei Dinge. Erstens mal, habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich das nicht dem Patienten genug gut erklärt? Das ist auch eine individuelle Situation, dass ich also dem Patienten einschätzen kann, mit welchen Worten kann ich ihm das oder muss ich ihm das erklären. Ja? Und wenn es nicht klappt, dann ist es schwierig. Also manchmal nehme ich auch den Psychosomatiker mit zur Hilfe und sage, du musst also mit dem Patienten jetzt mal reden und musst ihn mit beeinflussen. Zumindest gelingt es mir dann, den Patienten die Einsicht in die Erkrankung zu vermitteln und dass er dann, wie wir das ja haben müssen in der Medizin, als Partner wirkt. Ich bin zwar als Arzt aus meiner Sicht natürlich für den Gesundheitszustand des Patienten verantwortlich. Das ist ja meine Berufung, dass ich dem Patienten helfen will. Aber was der Patient dann draus macht, das ist die individuelle Entscheidung und ich kann den Patienten beeinflussen und hoffe auch, dass mir das am meisten gelingt.
Aber ich denke, Sie sind nicht verantwortlich für den Gesundheitszustand Ihrer Patienten. In erster Linie sind die das auch selbst, aber Sie haben natürlich die Möglichkeit sozusagen mit Ihrem Fachwissen zu intervenieren.
Ja, also ich bin verantwortlich, dass ich den Patienten ordentlich state of the art behandle, den Patienten auch motiviere, aufkläre über seine Erkrankung und was er dann aus diesen ganzen Dingen macht, da ist der Patient natürlich selber verantwortlich, da haben Sie recht.
Welche Medikamente kommen denn beim Bluthochdruck zum Einsatz?
Wir haben heute die gute Möglichkeit, dass wir die Medikamente zur Verfügung haben, die uns in die Lage versetzen, dass man die Ursache der Erkrankung maßgeblich mit beeinflussen kann. Da spielen Medikamente eine Rolle, die die Hormonproduktion in der Niere beeinflussen, die so ein ACE-Hemmer oder die AT1-Antagonisten, AT1-Rezeptorblocker spielen eine Rolle. Es spielen die Medikamente eine Rolle, die den Natriumhaushalt beeinflussen mit die Diuretika. Es spielen Medikamente eine Rolle, die auch den Gefäßtonus mit beeinflussen, die sagen Calcium-Antagonisten. Und es spielen Medikamente eine Rolle, die die Herzfunktion ökonomisieren, die Beta-Blocker. Und wir haben heute die gute Voraussetzung, weil ich gesagt habe, wir können auch heute eine pathogenetische Orientierung machen, man kann diesen Prozess, pathogenetische Therapie machen, man kann diesen Prozess in der Nebenniere, der häufig auch unterschätzt wird, mit beeinflussen. Also in der Nebenniere, Nebennierenrinde wird ein Hormon produziert, Aldosteron, und man kann durch Medikamente, die sogenannten Aldosteron-Antagonisten, diese Aldosteronaktivität beeinflussen. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir zu den Medikamenten, die wir viele Jahre hatten, im letzten Jahr ein neues Medikament zur Verfügung haben, um die Aldosteronaktivität zu beeinflussen, ohne dass Nebenwirkungen auftreten, die bei den anderen Medikamenten eine Rolle gespielt haben. Und als weiteren Faktor möchte ich noch erwähnen, dass wir für die Diabetestherapie seit einigen Jahren die sogenannten SGLT2-Inhibitoren haben, die den Zuckerstoffwechsel über die Niere beeinflussen, indem nämlich durch diese Substanzen Zuckerglucose über die Niere ausgeschieden wird und dadurch unabhängig vom Insulinhaushalt die Zuckerspiegel reduziert werden. Und diese Substanzen gleichzeitig aber auch dazu führen, dass über die Nieren Natriumchlorid ausgeschieden wird. Und Untersuchungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass durch diese Substanzen und das Blutdruckverhalten auch beeinflusst wird. Und mit dem Ausgleich des Glukosestoffwechsels, mit der Beeinflussung der Natriumchloridkonzentration bei diesen Medikamenten ein sehr, sehr guter Effekt auch hinsichtlich der Stabilität der Herzfunktion zu verzeichnen ist, hinsichtlich der Stabilität der Nierenfunktion zu erzeichnen ist. Also die Progression zum Beispiel einer Niereninsuffizienz, die wird in über 20% reduziert. Und wir haben ja in unserem Land den Gutachterausschuss GBA, gemeinsamen Bundesausschuss, die auch die Medikamente mit taxieren. Und ich bin sehr, sehr froh, dass also durch den GBA auch in den letzten Monaten entschieden wurde, dass man diese Substanzen, die ich jetzt gerade angeführt habe, die SGLT2-Inhibitoren, dass man die auch einsetzen kann für Patienten mit einer Herzerkrankung, für Patienten mit einer Nierenerkrankung, ohne dass ein Diabetes vorliegt. Und deshalb würde ich diese Substanzen auch mit in das Portfolio der Beeinflussung des Herz-Kreislauf-Verhaltens mit einschließen. Und abschließend vielleicht zu diesem Thema noch, muss ich noch, wenn ich über Therapie rede, natürlich auch sagen, dass die Hypertonie eine Erkrankung ist, die durch viele Faktoren bedingt ist. Und es macht bei der Therapie des Bluthochdruckes viel Sinn, dass man also auch bedenkt, dass diese Faktoren, die den Blutdruck beeinflussen, dass die auch behandelt werden müssen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man verschiedene Medikamente, die zur Beeinflussung des Blutdrucks genutzt werden, dass man die kombiniert. Also die sogenannte antihypertensive Kombinationstherapie muss ein fester Bestandteil sein. Am Anfang, wenn man Patienten auf Medikamente einstellt, sollte man natürlich den Nutzen einer Einzeltherapie sehen, aber langfristig ist es wichtig, dass man diese Kombinationstherapie macht. Und es gibt auch Tabletten, die sogenannte 2 oder 3 in einer Tablette, also als Mischkombination benutzt werden. Und die sind aus meinen Erfahrungen ganz, ganz wichtig und helfen uns auch eine sinnvolle Blutdruckbehandlung durchzuführen.
Also man muss auf gar keinen Fall alle 5 Medikamentengruppen zu sich nehmen, die Sie vorhin angesprochen haben.
Nein. Das habe ich Ihnen ja nur aufgeführt für die Medikamente, die wir zur Verfügung haben. Und dann habe ich ja vorhin dieses schöne Schlagwort, die individualisierte, patientenorientierte Therapie gesagt. Hier ist es so, dass man also in Abhängigkeit des Blutdruckverhaltens, Abhängigkeit der Ursache der Hochdruckerkrankung sich entscheiden muss, was man dann kombiniert.
Mit welchen Nebenwirkungen ist denn zu rechnen bei diesen Medikamenten? Ich weiß natürlich völlig abhängig, welches Medikament genommen wird, aber was sind so die typischen Nebenwirkungen bei Bluthochdruckmedikamenten?
Also eine wichtige Nebenwirkung ist, dass man über das Ziel hinausschießt, dass man also einen Patienten, der einen Blutdruck von 140 hat, durch eine entsprechende systolische 140, durch eine entsprechende Therapie dann eine hypotone Dysregulation, also eine Situation erzeugt, in der der Blutdruck zu niedrig ist. Das führt dazu, dass der Patient an der Entscheidung des Arztes auch zweifelt, vielleicht auch ein bisschen zurecht mit zweifelt, dass man die Therapie entsprechend kombinieren muss. Es gibt natürlich unter den Substanzen, insbesondere unter den Beta-Blockern, Probleme mit, dass zum Beispiel die Sexualfunktion gestört werden kann. Das ist aber wichtig, dass der Patient diese Informationen von seinem behandelnden Arzt bekommt. Und ich leide immer so ein bisschen mit, wenn ich Patienten einstelle, dass die Patienten dann kommen und sagen, aber Herr Doktor, Sie haben mir nicht erzählt, dass das und das auftreten kann. Aber ich habe das in dem Waschzettel gelesen, dass darauf hingewiesen wird, dass sowas auftritt. Der Patient hat das gute Recht, das alles durchzulesen mit. Aber er sollte auch bedenken, dass der Arzt durch seine medizinische Kompetenz dann abschätzen kann, welches Medikament für den Patienten gut ist. Und wenn der Patient Zweifel hat, dann muss man das im gemeinsamen Gespräch erörtern. Entweder muss man sagen, gut, dann wechseln wir das Medikament. Wir haben ja eine entsprechende Auswahl. Oder man versucht den Patienten zu überzeugen, dass die medizinische Entscheidung doch richtig war.
Was ist denn bei sekundärer Hypertonie zu beachten, wenn also der Bluthochdruck selbst eine Begleiterkrankung ist?
Na, durch die diagnostischen Maßnahmen sollte die sekundäre Hypertonie ausgeschlossen werden. Da spielt die eigenständige Nierenerkrankung eine Rolle, es spielt die eigenständige Herzerkrankung eine Rolle, spielen Gefäßanomalien eine Rolle, spielen auch Störungen der hormonellen Dysregulation, zum Beispiel bei einer Schilddrüsenfunktionsstörung, eine Rolle mit. Oder Sie haben diese Nierenarterienstenose, die entsprechend behandelt werden kann, durch Interventionen, durch Katheterinterventionen, durch Operationen, oder Sie haben das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom. Das wird ein Bestandteil natürlich des Therapiekonzeptes sein, dass man also sagt, man sollte nach der Ursache auch eine entsprechende Therapie machen, also eine Schilddrüsenfunktionsstörung. Da muss diese Schilddrüsenfunktionsstörung mitbehandelt werden. Anders wird das nicht möglich sein, den Blutdruck gut zu beeinflussen.
Abschließend noch, ich fragte Sie ja vorhin, ob man nur durch Lebensstiländerungen seine Krankheit in den Griff bekommen kann oder ob immer Medikamente gegeben werden müssen. Jetzt andersrum gefragt, wie ist es, wenn man seinen Lebensstil ändert, am Anfang Medikamente bekommt und alles wunderbar anschlägt? Kann man irgendwann auch wieder auf diese Medikamente verzichten und nur durch die Beibehaltung des veränderten Lebensstils dafür sorgen, dass der Blutdruck im Griff ist?
Das kann ich Ihnen ganz klar mit Antwort Jein beantworten. Also Ja heißt, wenn es gelingt, durch Lebensstil und durch Medikamente den Blutdruck langfristig in einem normalen Bereich zu haben, dann kann man die medikamentöse Therapie reduzieren. Und man kann natürlich auch dann im Gespräch mit dem Patienten festlegen, dass man die Medikamentendosis reduziert. Auch solche Patienten habe ich ja auch. Wenn ich weiß, sie sind also sehr aufgeschlossen, dann sage ich denen auch, sie können an den Medikamenten etwas reduzieren. Das geht nicht bei allen Medikamenten, aber zum Beispiel bei Calcium-Antagonisten geht das. Beta-Blocker würde ich nicht so einfach selber reduzieren. Bei Diuretika geht das auch zu machen mit. Nein heißt dann, dass es meistens so ist, dass doch diese Regulationsmechanismen so weit eigenständig sind und unnormal sind, dass also durch Medikamente das ständig reguliert werden muss. Aber ich glaube, dass man durch eine Einmalbehandlung am Tag oder durch eine Behandlung morgens und abends die Lebensqualität nicht so sehr beeinflusst. Und wir haben heute gute Medikamente, langwirksame Medikamente, wo eine Einmaldosis auch schon einen Nutzen bringen kann.
Und alles, haben Sie auch schon gesagt, ganz individuell. Ich danke Ihnen vielmals, Professor Fünfstück.
Bitte, hat mir Spaß gemacht.
In der nächsten Folge zum Thema geht es an dieser Stelle um die richtige Ernährung bei Bluthochdruck. Möchten Sie noch mehr rund um das Thema Bluthochdruck erfahren, schauen Sie auch in der passenden Magazinreihe von apo.com vorbei. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Fühlt euch besser. apo.com